willkommen zu Verhandelbar, dein Podcast von Rechtstutor. Ich bin Laura und freue mich, dass du eingeschaltet hast.
Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Diese Woche geht es in den 5 Fragen unter anderem um Homeoffice, Pro und Contra, Auswandern, ja oder nein und was ich gemacht hätte, wenn ich keine Juristin geworden wäre. Im Aufreger der Woche sprechen wir heute über die Superspreaderin aus Garmisch-Partenkirchen und im Lob der Woche geht es ausnahmsweise mal um Thüringen. Frage 1. Homeoffice, Vor- oder Nachteil? Ich arbeite ja im Moment viel von zu Hause aus, wenn ich jetzt nicht gerade in einem Coworking Space bin oder in einem Café oder für juristische Recherche in der Bibliothek. Deshalb habe ich mich gefragt, ist Homeoffice eigentlich eher ein Vorteil oder eher ein Nachteil? Ich stecke ja mittendrin und da ist das manchmal ein bisschen schwierig zu beurteilen. Deswegen habe ich mir im Rahmen der Podcast-Vorbereitung besonders Gedanken darüber gemacht. Ich würde die Frage beantworten mit sowohl Vorteil als auch Nachteil. Ich habe ziemlich lange gebraucht, um mich daran zu gewöhnen, weil zu Hause ja bisher immer nur mit wirklich zu Hause sein, Entspannung, vielleicht auch Hausarbeit, aber eben vor allem mit Freizeit verbunden war. Und im Moment wird meine Wohnung halbe-halbe, also Hälfte für die Arbeit und Hälfte für die Freizeit benutzt, obwohl ich sagen muss, dass ich tatsächlich mehr als die Hälfte der Zeit im Moment arbeite. Aber da das ja sowieso auf einen Ort zusammenfällt, kann man diese ganz genaue Zeiteinteilung gar nicht so vornehmen. Wir starten einmal mit den Nachteilen los. Ich habe es ja vorhin schon ganz kurz angeschnitten, zu Hause ist für mich immer verbunden mit Entspannung und Freizeit, vor allem dann, wenn, wie bei mir, kein abgetrenntes Arbeitszimmer zur Verfügung stellt, ich also meinen Schreibtisch, meine Unterlagen und so weiter im Wohnzimmer vorbereite und hier natürlich auch arbeite, hier Calls habe, Videogespräche und an den Projekten arbeite. Außerdem, die Erfahrung habe zumindest ich gemacht, können vielleicht andere Personen im Haushalt nicht so gut unterscheiden, wann die Person im Homeoffice wirklich arbeitet und wann sie Freizeit zu Hause hat. Weil ja alles an einem Ort gebündelt ist, fällt die Unterscheidung schwer, gerade wenn es kein Arbeitszimmer gibt. Weshalb ich sehr für ein Arbeitszimmer im Homeoffice plädiere, aber oft ist es nicht möglich, so bei mir auch nicht. Also mussten wir eine gute Absprache finden und ich finde, das ist uns auch ganz gut gelungen. Hier war vor allem gute Kommunikation wichtig. Ein weiterer Nachteil, der mir manchmal ganz schön zu schaffen macht, es gibt im Homeoffice natürlich keine KollegInnen für soziale Interaktionen. Bei meinen Studentenjobs habe ich vorher immer irgendwie im Büro gearbeitet, wo man ganz viele andere Kollegen hat oder die zumindest auf dem Gang getroffen hat, auf dem Weg in die Kaffeeküche, wie auch immer, beim Kommen oder Gehen. Man konnte sich in den Pausen austauschen. Das hat man im Homeoffice natürlich nicht. Ich bin ein sehr sozialer Mensch. Ich schätze die Meinungen von anderen Personen sehr. Und mir fehlt es deshalb manchmal in den Pausen einfach kurz zu quatschen, was gibt's Neues, sich über den Tag zu unterhalten, das, was man eben einfach so als Smalltalk beschreibt und einfach andere Menschen zu sehen, außer mich selbst im Spiegel und mein Freund, wenn er nach der Arbeit nach Hause kommt. Auf der anderen Seite hat das Homeoffice für mich auch Vorteile. Man kann ungezwungen im eigenen Rhythmus arbeiten. Das bedeutet vor allem mir total viel, da ich während der Uni-Zeit gelernt habe und oft darauf angewiesen war, dass ich mir mein Arbeitspensum selbst einteilen kann und am Ende trotzdem alles erledigt habe. Das bringt natürlich auf der einen Seite total viel Verantwortungsbewusstsein mit, Pflichtbewusstsein und Organisationsfähigkeit. Aber auf der anderen Seite bringt diese Möglichkeit auch total viel Freiheit und Eigeninitiative und das schätze ich am Homeoffice sehr, dass ich genau dann arbeiten kann, wenn ich gerade arbeiten kann, wenn mein Gehirn auf Hochleistung läuft und nicht, wenn ich zum Beispiel im Mittagstief stecke oder wenn eigentlich total viel ansteht, stressige Termine, dass ich dann von 8 bis 4 in der Arbeit bleiben muss. Das ist wirklich der Nonplusultra-Vorteil am Homeoffice. Die eigenverantwortliche Planung der Kernarbeitszeit oder der Arbeitszeit im Allgemeinen bringt natürlich auch mit sich, dass ich spontan handeln kann. Das heißt, wenn mir danach ist, eine Freundin auf einen Kaffee nachmittags zu treffen, dann kann ich das tun, wenn es meine Arbeit erlaubt und ich das gern möchte. Wenn ich mich entscheide, heute ausgiebig zu kochen, dann kann ich das tun, insofern natürlich keine Termine anstehen. Aber diese Möglichkeiten, ne, bleiben Personen, die nicht im Homeoffice arbeiten, leider oft vorenthalten. Obwohl das so wichtig ist, weil jeder von uns hat ja seinen eigenen Biorhythmus, hat seine eigenen Gewohnheiten, ne? Und ich habe über mich gelernt, ich arbeite viel effektiver, konzentrierter und auch die Ergebnisse werden viel besser, wenn ich dann arbeite, wenn mein Gehirn am leistungsfähigsten ist. Klar, es kommt auch vor, dass ich dann eben abends um 9 nochmal auf der Couch sitze, den Laptop nochmal raushole und arbeite. Aber das ist kein Problem, weil ich mich dafür entscheide und nicht, weil ich das tun muss. Der letzte Vorteil des Homeoffice liegt auf der Hand. Ich habe keine Bürokosten. Für mich als Gründerin ist das gerade eine riesengroße Erleichterung, weil ich mir jetzt gerade in der Anfangszeit, wo vielleicht sowieso noch nicht so viele Aufträge reinkommen, nicht auch noch Gedanken machen muss, wie ich die Büromiete bezahlen kann. Würdest du auswandern? Ja oder nein? Und wenn ja, wohin? Nein, ich würde nicht auswandern. Weil Deutschland hat viele Vorteile, nur um ein paar zu nennen, unsere Krankenversicherung und unser medizinisches Versorgungssystem. Außerdem ist man hier zu jeder Zeit sozial abgesichert. Würde ich eine Liste machen, wäre mein größter Kontrapunkt gegen das Auswandern, dass meine Familie hier lebt. Ich bin ein totaler Familienmensch und ich möchte es auch nicht missen. Vor allem, solange meine Großeltern noch leben, möchte ich so viel Zeit, wie es geht, mit ihnen verbringen. Und wenn ich im Ausland leben würde, würde es das um einiges schwieriger machen. Meine Cousine beispielsweise hat sich mit ihrem Mann und Kind entschieden, erst nach Südtirol zu ziehen. Jetzt sind sie nach Österreich gezogen und wir sehen sie tatsächlich nicht so sehr oft. Obwohl meine Oma und meine Tante öfter hinfahren zum Besuch, bleibt der Rest der Familie oft zu Hause, weil sie arbeiten müssen und weil es eine sehr lange Strecke ist. Also Stand jetzt würde ich mich gegen das Auswandern entscheiden. Allerdings kann ich mir gut vorstellen, für eine ganze Weile auf Reisen zu gehen und unterwegs zu arbeiten. Ich bin ja in der glücklichen Lage, dass ich von überall theoretisch arbeiten kann und meine Seminare auch per Zoom-Call oder über eine andere bereitgestellte Cloud geben kann. Das ermöglicht mir neben der Flexibilität im Homeoffice natürlich noch viel, viel mehr Möglichkeiten. Das ist irgendwann mal denkbar, nicht sofort, nicht jetzt und vor allem nicht bei Corona, aber irgendwann kommt das eventuell in Frage und ist vielleicht so ein Stückchen das Stillen des Fernwehs, was ich definitiv habe, was aber nicht damit beruhigt wäre, wenn ich jetzt für immer in ein anderes Land ziehen würde. Was ist dein Lieblingsfrühstück? Ich frühstücke ja nicht so sehr oft, einfach weil ich morgens keinen Hunger habe und manchmal auch keine Zeit. Aber wenn ich dann mal frühstücke oder frühstücken gehe, dann sollte Folgendes auf der Speisekarte stehen. Brötchen mit Rührei und oder Schinken und Käse und Orangensaft. Fun Fact, ich trinke überhaupt keinen Kaffee, lieber Früchtetee oder Chai Latte. Kurze, eindeutige Frage, kurze Antwort. Falls du also irgendwann mal planst, dass wir beide zusammen frühstücken gehen, dann weißt du jetzt, was in jedem Fall auf der Karte stehen sollte. Was würdest du jetzt arbeiten, wenn du nicht in deinem jetzigen Studium bzw. Job gelandet wärst? Ist bei mir ziemlich einfach zu beantworten. Ich habe mich schon früh für Sprachen interessiert und wäre wahrscheinlich Fremdsprachenkorrespondentin geworden, beziehungsweise hätte die Ausbildung dazu angefangen. Ich habe mir auch schon Prospekte rausgesucht und Infos zusammengegoogelt über eine Fremdsprachenschule in Coburg. Dann hat es mich aber irgendwie doch zum Studium verschlagen und im Moment bin ich sehr, sehr froh über die Wahl, die ich getroffen habe. Obwohl so ganz Abgeneigt war ich Sprachen dann auch im Studium nicht, denn ich habe neben Rechtswissenschaften ja auch noch Englisch studiert. Also so ein bisschen ist das mit der Fremdsprachenkorrespondenz ja nicht verloren gegangen. Rückblickend war auch diese Abwechslung zwischen Recht und Sprache, in dem Fall Englisch, für mich eine total gute Abwechslung, weil dann im Gehirn andere Denkprozesse angestoßen wurden und ich andere Inhalte hatte, auf die ich mich konzentrieren kann. Außerdem habe ich es während der Uni neben Englisch noch mit Polnisch probiert, da mein Opa aus Polen kam. Und auch noch mit Russisch. Französisch und Latein hatte ich zwar in der Schule, aber in mir haben irgendwie nie Ambitionen damit gewirkt, das dann weiter zu verfolgen und in der Uni weiter zu lernen. Deshalb habe ich eine neue Sprache angefangen, in dem Fall Russisch, aber bei Englisch bin ich geblieben. Das hatte ich in der Schule natürlich auch schon. Welche Sprache würdest du gern können? Ja, ich habe ja gerade schon gesagt, dass ich Sprachen nicht abgeneigt bin und in der Schule Englisch, Französisch und Latein hatte und in der Uni dann neben Englisch noch Polnisch und Russisch. Und du hörst schon, das ist eine sehr große Sprachenvarianz und trotzdem würde ich gern noch andere Sprachen können, einfach weil Sprache das Mittel der Kommunikation ist und ich es ja so mag, mit Menschen zu kommunizieren, andere Kulturen zu erfahren, etwas über das Leben der Person zu erfahren. Und das geht umso leichter, je mehr man die Sprache des Landes spricht. Wenn ich die Möglichkeit hätte, eine Sprache von jetzt auf gleich flüssig zu sprechen, dann wäre es wahrscheinlich, Trommelwirbel, Italienisch. Warum Italienisch? Tatsächlich einfach, weil ich ein paar italienische Freunde habe. Und jedes Mal, wenn die sich miteinander unterhalten, wenn sie telefonieren oder wenn ich im Allgemeinen andere Italiener sprechen höre, finde ich, es klingt total schön. Das ist tatsächlich der einzige Grund, weshalb ich mich hier für Italienisch entschieden habe. In der Uni habe ich mich gegen Italienisch und für Russisch entschieden, allein aus taktischen Gründen. Ich wusste noch nicht, wo mich mein beruflicher Werdegang hin verschlägt. Und rechtliche Konflikte mit Russland sind jetzt nicht so sehr fern. Und ich hatte für mich in Erwägung gezogen, dass das eventuell ein Arbeitsgebiet von mir werden könnte. Und bin immer noch der Auffassung, wenn man merkt, dass der Verhandlungspartner einem versucht entgegenzukommen, indem er versucht, die Sprache zu sprechen, sind beide Parteien sich viel freundlicher gestimmt, als wenn der eine seine Sprache spricht und der andere eine andere und keine gemeinsame Kommunikationsbasis da ist. Das wäre der Gedanke dahinter, Russisch zu lernen. Aber jetzt hat es mich ja in ein anderes Feld verschlagen und ich arbeite in einer anderen Position. Deshalb hat sich das mit dem Russisch am Ende nicht ausgezahlt. Das ist aber überhaupt nicht schlimm, weil es mich ja trotzdem weitergebracht hat und ich jetzt zumindest russische Buchstaben lesen kann und einzelne Wörter natürlich immer noch behalten habe. Long story short, ich würde gern Italienisch können. Wenn du dir irgendeine Sprache auf dieser Welt aussuchen könntest, welche Sprache würdest du denn gern sprechen können? Falls du mitgezählt hast, das waren jetzt schon unsere 5 Fragen für den Podcast dieser Woche. Jetzt geht's weiter mit dem Aufreger der Woche. Und das war die Superspreaderin aus Garmisch-Partenkirchen. Die Lady, die aus den USA zu uns einreiste, vergnügte sich nach ihrer Ankunft ganz gemütlich in ein paar Bars in Garmisch-Partenkirchen, obwohl sie wusste, dass sie Corona hat. Das ist nicht nur moralisch verwerflich, sondern auch für die Bars und die anderen Gäste ein riesiges Problem, denn die Bars mussten natürlich schließen, ne, für eine gewisse Zeit, nachdem das bekannt wurde. Und die Menschen, die dort auch in den Bars unterwegs waren, deren Kontaktdaten man ja glücklicherweise hatte, die hatten natürlich auch Einschränkungen und konnten dann nicht mehr rausgehen, nicht mehr zur Arbeit gehen, bis geklärt wurde, ob sie sich angesteckt hatten oder nicht. Surprise, surprise! Im Rechtstutor-Podcast geht es natürlich auch ein Stück weit um Recht und deshalb möchte ich dir jetzt erklären, weshalb das, was die Dame sich dort geleistet hat, auch rechtlich sehr interessant ist. Paragraph 823 BGB. Unerlaubte Handlungen, Schadenersatzpflicht. wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. Dieser Paragraph heißt ganz kurz zusammengefasst, wer irgendwas tut, was er nicht darf, und wenn dann ein Schaden entsteht, ja, dann muss er dafür aufkommen, dass der Schaden wieder reguliert wird. Aber wie war das bei der Superspreaderin aus Garmisch-Partenkirchen? Welches Rechtsgut wurde hier verletzt? Naja, zunächst schauen wir uns die anderen Gäste in den Bars und Restaurants an. Deren Gesundheit wurde gegebenenfalls verletzt. Was war hier die Verletzungshandlung? Das kann in einem positiven Tun oder Unterlassen bestehen. In unserem Fall ist es ein positives Tun. Die Superspreaderin, so wie sie genannt wird, ist aktiv in diese Bars und Clubs gegangen. Dann muss aber auch eine Kausalität vorliegen, das heißt ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen Handlung und einem Schaden. Die Kausalität bedeutet in unserem Fall, hätte die US-amerikanische Bürgerin nicht die andere Person angesteckt, wäre ihre Gesundheit nicht verletzt gewesen. Dann muss sie das widerrechtlich getan haben, das heißt, es darf keine Legitimierung dafür geben. Die Widerrechtlichkeit, die wird indiziert, das bedeutet, sie wird angenommen, kann aber widerlegt werden. Ist in unserem Fall wahrscheinlich nicht möglich. Weiterhin muss ein Verschulden vorliegen, hier Vorsatz. Die Lady ist mit Absicht in die Bars gegangen, obwohl sie wusste, dass sie Corona hatte. Naja, man wird ihr jetzt wohl nicht vorwerfen können, dass sie die Leute mit Absicht angesteckt hat, aber zumindest eine grobe Fahrlässigkeit. Das reicht hier allerdings auch schon. Im Ergebnis wird man wohl sagen müssen, dass Schadenersatz in Höhe der Behandlungskosten, gegebenenfalls auch der Lohnausfälle der anderen Gäste wohl zu bejahen ist. Im Klartext: Sind die anderen Gäste angesteckt worden und haben deshalb Verdienstausfälle oder Behandlungskosten zu erleiden, dann muss die Person, die mit Corona in die Bar gegangen ist, also diese Superspreaderin, dafür auch aufkommen. Was ist jetzt aber mit den Clubs und Bars, in denen diese Superspreaderin auch unterwegs war? Wir schauen uns an, ob die genauso gut Schadenersatz bekommen könnten. Was ist denn hier überhaupt verletzt? Hier ist meiner Meinung nach ein sonstiges Recht verletzt, nämlich das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb. Das ist hier unsere Rechtsgutsverletzung. Der Rest ist allerdings wie bei den Club- und Barbesuchern. Also die Verletzungshandlung ist die gleiche, die Dame ist in die gleiche Bar gegangen. Die Kausalität ist die gleiche. Wäre sie nicht in die Bar gegangen, würde der Schaden, also die Schließung und damit die Ausfälle, nicht entstanden sein. War das widerrechtlich? Ja, auch hier. Das Verschulden ist ebenso gleich zu bewerten. Man wird ihr wohl nicht vorwerfen können, dass sie die Ausfälle der Bar mit Absicht, also mit Vorsatz, herbeigeführt hat. Allerdings wird man wohl sagen müssen, das ist etwas, was sie in Kauf genommen hat, weil sie wusste, dass sie Corona hatte und trotzdem in die Bar ist, in der viele Menschen sich aufgehalten haben. Im Ergebnis wird man wohl für die Bars und Clubs sagen können, sie würden Schadenersatz in Höhe der Einnahmeausfälle durch die erzwungenen Schließungen bekommen können. In diesem Fall gibt es also zwei Komponenten. Einmal die moralische Komponente: Sollte man, wenn man weiß, dass man krank ist, in einen Club oder in eine Bar gehen, von der man weiß, dass dort viele Personen sind? Ich würde sagen, wohl eher nicht. Auf der anderen Seite steht natürlich die rechtliche Sichtweise. Wie können Ausfälle kompensiert werden? Eben durch die Person, die dafür verantwortlich ist und bei der die anderen Tatbestandsmerkmale des Paragraph 823 BGB auch erfüllt sind. Wenn du dich hier nochmal genauer einlesen möchtest, dann kannst du das natürlich im Gesetz unter Paragraph 823 tun. Bevor wir mit der Weisheit des Tages abschließen, kommen wir noch zum Lob der Woche. Das Lob der Woche geht, wie bereits angekündigt, an Thüringen und das Land Berlin. Die beiden Bundesländer bekommen das Lob für das erneute Einbringen des Änderungsvorschlags von § 23 Aufenthaltsgesetz. Paragraph 23 Aufenthaltsgesetz ermöglicht es aus völkerrechtlichen oder humanitären Gründen oder zur Wahrung politischer Interessen der Bundesrepublik Deutschland, Ausländern aus bestimmten Staaten oder in sonstiger Weise bestimmten Ausländergruppen eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen. Das Änderungsbegehren der Länder Thüringen und Berlin fordern Folgendes. Die Aufnahme soll nicht mehr an das Einverständnis des Bundesinnenministeriums geknüpft sein. Das Ministerium für Inneres, Bau und Heimat soll nur noch informiert werden. Sicher hast du auch schon von dem wirklich, wirklich furchtbaren Brand in Moria gehört. Und Ziel dieser Änderung ist es, das Leid der Menschen dort so zu verändern, dass sie in Deutschland vorerst sicher leben können. Um den Aufnahmeprozess so unkompliziert wie möglich zu machen, soll das Bundesinnenministerium ab Änderung nicht mehr Dreh- und Angelpunkt der Entscheidung sein und nicht mehr dasjenige sein, das über Ja oder Nein entscheidet, sondern die Bundesländer sollen individuell entscheiden können, wann sie wie viele Personen aufnehmen können. Leider gibt es auch einen Haken an diesem Lob. Widersprüchlich ist nämlich, Jusos-Chef Kevin Kühnert fordert den Innenminister Seehofer von der CSU zum Rücktritt auf, weil er das unkomplizierte Aufnehmen von Flüchtlingen aus Moria blockiert. Durch Stellungnahmen aus den Fraktionen im Bundestag wird aber klar, CDU und CSU und SPD, zu der Kevin Kühnert ja gehört, werden gegen diese Gesetzesänderung stimmen. Der Grund dafür? Menschen mit Aufenthaltserlaubnis können sich frei in der Bundesrepublik bewegen. Deshalb ist die Aufnahme eine Bundesangelegenheit. Hier braucht es nach CDU, CSU und SPD einheitliche Regelungen, da die Auswirkungen auch ganz Deutschland betreffen. Leider sind CDU, CSU und SPD nicht allein mit ihrer Ablehnung der Änderung. Auch die FDP und die AfD lehnen die Änderung ab, da die Aufnahme sonst im Chaos endet. Ja, na gut, sind wir ehrlich, diese Ablehnung der AfD überrascht mich jetzt nicht besonders, die Meinung der FDP dazu entgegen schon. Achtung, jetzt kommt meine persönliche Meinung. Dass sich FDP und AfD näher sind als gedacht, das haben wir schon bei der Landtagswahl in Thüringen bereits erleben müssen. Und da stelle ich mir persönlich die Frage, ob entgegen der Dementi der FDP sich diese beiden Parteien in einigen Punkten ja scheinbar doch gleicher in ihren Gedanken sind, als sie es zugeben. Was denkst du über das Änderungsbegehren vom Paragraph 23 Aufenthaltsgesetz? Hast du eine andere Idee? Hast du eine andere Meinung? Oder vielleicht hast du auch einen ganz anderen Eindruck der Situation? Ich bin in jedem Fall gespannt auf unseren Austausch. Jetzt ist es an der Zeit, dass wir einmal gemeinsam durchatmen, denn das war es auch mit dem Lob der Woche, die ja auch trotzdem irgendwie ein bisschen Kritik innehatte. Entlassen möchte ich dich aus dem Podcast deshalb jetzt mit der Weisheit des Tages. Der Erfolg der anderen ist nicht dein oder mein Misserfolg. Was möchte ich dir damit auf den Weg geben? Unterstütz und empower Menschen in deiner Umgebung. Wir sollten miteinander arbeiten und nicht gegeneinander. Nur dann können neue Ideen und Projekte stattfinden. Sei ehrlich zu dir selbst und zu den Menschen in deiner Umgebung. Ich bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal.